der Traum mit der Italien fährt. Man fährt das erste Mal in seinem Leben in Urlaub.
Über den Brenner.
Ja, über den Brenner. Und auch wenn es da oben schon raucht, weil er heiß gelaufen ist, der Gogo oder die Isetta.
Kenne ich nur wilde Geschichten von meinem Vater, der eine Nachkriegsgeneration ist, wie es da mit Sack und Pack und mit Haustier und vier Geschwister im kleinen Auto über den Brenner und dann sind Bremsen wieder heiß geworden beim Runterfahren und geliert hat. Muss ein Riesengaudi gewesen sein. Ja.
Ein Bayer und ein Halber. Historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel. Ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern.
Guten Tag, grüß Gott, servus miteinander und habe deri. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ein Bayer und ein Halber. Mit mir, eurem halben Bayern, Johannes Munzinger, und dem Ober-Über-Mega-Bayern aus Niederbayern, Dr. Richard Leubel. Schön, dass Sie wieder da sind.
Ja, servus, Herr Munzinger, grüß Gott, Bayerlander.
Ich habe das letzte Mal ein Rätsel an Sie gestellt, liebe Zuhörer, nämlich, was fährt Dr. Richard Leubel, seines Zeichens Chef des Hauses der Bayerischen Geschichte und Historiker und, wie wir schon gesagt haben, ein Vorzeigebayer, der quasi in der Tracht auf die Welt gekommen ist, was fährt der wohl für ein Auto? Und ich habe vier Lösungsvorschläge. A, BMW, eh klar. B, weil er alter Lateiner ist. Audi, weil das ja lateinisch für Horch oder höher ist. C, an MAN-LKW, weil er ständig irgendwelche Exponate durch Bayern kutschieren muss. Oder D, ein Gogo-Mobil aus Dingolfing, quasi den bayerischen Trabi. Und, Herr Dr. Leubel, Sie dürfen auflösen, was fahren Sie für ein Auto?
Also gar keins von denen.
Sondern?
Also ein Gogo hätte ich allerdings einmal gefahren. Nein, ich traue mir es da herin kaum sagen, gell, aber ich habe einen Alfa Romeo.
Wie konnte das passieren, Herr Dr. Leubel?
Ja, weil mein Bruder hat immer schon eine Neigung gehabt zu italienischen Motorrad und zu Autos. Er hat Ducati gefahren, Moto Guzzi und auch seine Freund, also wo dann auch mal ein Ferrari dabei war und ein Lamborghini und ein De Tomaso. Und die haben mir aber alle nicht leisten können, weil ich ein schlecht bezahlter bayerischer Beamter bin. Und ich habe mir damals als erstes Auto einen ziemlich zerfledderten Alfa Romeo Sud zugelegt, der aber eine Legende mit seinem Boxermotor, 4-Zylinder-Boxermotor, 105 PS, war in der Schrecken fast aller GTIs. das Auto war dann irgendwie dann mein Schrecken, weil wenn du dann Freitag ein Rostloch zugeschmissen hast, hast du am Samstag zwei neue drin gehabt. Also das war diese Generation von die Alfa, die wirklich Rost befallen.
Aber
waren.
Sie fahren allweil nur einen Alfa, ja, ich darf's verraten.
Ja, weil ich habe mir das einfach... Ich habe mir so überlegt, was kaufen wir jetzt für ein Auto? Und das wäre wahrscheinlich der letzte Verbrenner sein, den ich fahre. Und dann haben wir gedacht, na, jetzt kaufen wir nochmal so richtig einen Jugendtraum, einen Alfa, der funktioniert. Und ich habe mir den Alfa Veloce, also die Giulia Veloce, gekauft. Und das Auto, ich meine, ich darf jetzt keine Werbung machen in dem, aber halt für mich muss ich sagen, andere mögen das wieder anders sagen, für mich ist das Auto ein absoluter Traum.
Und warum nie an Bayern gefahren? Ich meine, das müsste doch eigentlich für Sie eine Selbstverständlichkeit sein, dass man das Vaterland und die heimische Wirtschaft ein bisschen unterstützt und sich ein entsprechendes Auto besorgt.
Ja, also ich muss sagen, bei mir waren halt diese Autos irgendwie ein wenig familiär vorgeprägt. Das eine war die Seiten von meinem Bruder. Und nachdem mich der Alfa Sud dann doch ein wenig insgesamt enttäuscht hat, bin ich dann auf die andere Familienseite übergesprungen und ich komme, wie wir schon öfters erörtert haben, aus einer Metzgerfamilie und da ist immer Mercedes-Benz gefahren worden. Und zwar mit der Ausrede, dass man da so ein Auto braucht zum Viehtransport. Weil das hat ja damals der Metzger noch selber geholt, hat einen Anhänger gehabt, wir haben ja auch selber noch geschlacht. Und mein Großvater und mein Vater, da hat es nichts anderes gegeben wie Mercedes-Benz. Ich muss allerdings auch sagen, dass die 20, 25 Jahre die Autos gehabt haben, gell? Ohne dass da außer Verschleiß irgendwelche Reparaturen gewesen waren. Und da bin ich dann auf diese Tradition übergesprungen und habe in der Zwischenzeit, also zwischen die Alphas in der Jugendzeit und den Alpha jetzt, habe ich dann auch Mercedes-Benz gefahren. Und ich bin einfach mit den bayerischen Autos nie in Berührung gekommen und muss sagen, dass mein Großvater da auch schon, also keine Begeisterung gehabt hat, und öfters mal den Spruch, sicher unrichtigen Spruch, loslassen hat, dass Bayern einfach keine Autos bauen können.
So, jetzt wo wir klargestellt haben, wir werden weder von BMW noch von Audi noch von MAN gesponsert, also wir sind hier völlig unabhängig, weil ob sie es bauen, ob sie es können oder nicht können, sei jetzt einmal dahingestellt, Fakt ist, sie bauen Autos und zwar jede Menge Autos. Ja. Bayern ist ein Autoland, ich glaube, das kann man unumwunden so sagen. Nach dem Bier ist Bayern bekannt für seine Autos. Ich glaube, das ist der zweite große Wirtschaft, also weltwirtschaftlich wichtige Exportschlager Bayerns. Lassen Sie mal dazu stimmen.
Unbedingt. Es hat ums Jahr 2000 eine Studie von McKinsey gegeben, die man sicher im Netz noch finden. Und da ist rausgekommen, dass Bayern deutlich abhängiger von der Automobilindustrie ist wie Baden-Württemberg, das man natürlich wegen der schon genannten, heute schon genannten Marke auch mit Autos in Verbindung bringt. Also wenn man in Bayern von einem Autoland sucht und von einem Autoland spricht, dann ist es sicher Bayern.
Wie ist es gekommen? Also wir sind ja quasi jetzt im dritten Teil unserer Infrastruktur- und Wirtschaftstrilogie. Erst sind wir zurückgereist ins Mittelalter und in die Neuzeit, auf die Donau, wo der Salz gehandelt worden ist. Dann haben wir uns angeschaut, wie war das eigentlich mit dem Bayerischen Wald und mit der Eisenbahn, der nächsten Weiterentwicklung auf verkehrstechnisch. Und dann die logische Konsequenz und bis heute das Verkehrsmittel der Wahl für die Deutschen und in Bayern, das Auto. Wie ist das Auto, guck mal, nach Bayern immer erfunden worden, ist es ja relativ in der Nähe. Ein Herr Diesel war dann selber Bayer, hat es noch wichtige als eigene Erfindungen gemacht. Wie ist es richtig losgegangen?
Ja, da muss man relativ weit zurückgehen. Also das hat begonnen, hat alles auf einem Rad und dann auf zwei Rädern. Weil Bayern tatsächlich sehr früh, also seit die 1880er Jahre, ein Fahrradland war mit dem Zentrum Greater Nürnberg, kann man sagen.
Greater Nürnberg.
Greater Nürnberg hat es damals natürlich noch nicht gegeben, aber heute beschreibt es den Raum der Fahrradfabrikanten, beschreibt es ganz gut, weil das geht quasi von Nürnberg im Umkreis und dann vor allen Dingen in Richtung Osten. Neumarkt, St. Veit, nicht Neumarkt, St. Veit, Neumarkt in der Oberpfalz natürlich, hat eine der größten Fahrradfabriken im Deutschen Reich damals gehabt. Und also da springen viele drauf. Und wenn ich Ihnen jetzt da ein paar Namen sage, dann wird es bei Ihnen mindestens zu 90% Klick machen, weil man die Namen heute noch kennt, das ist dann vielleicht zu jung, aber meine Generation kennt es, also jeder, der einmal ein Mofa gefahren hat oder dann den Aufstieg geschafft hat vom Mofa zur 80er Moped, werden die Namen was sagen. Der älteste Hersteller von Fahrrädern in Nürnberg ist die Firma Herkules.
Herkules kennt sogar ich noch, ja.
Gell?
Wann sind die gegründet worden? So
die sind 1886 gegründet worden.
Ah, ja.
Und dann gibt's Zündapp.
Kenn ich auch noch.
Zündapp war für seine Radl und dann auch für die ersten Motorradl der beste Verkäufer mit den meisten verkauften und hergestellten. Dann kennt man auch noch ein bisschen wenigstens vom Namen her die Victoria. Die sind dann auch im Altbayerischen in Rosenheim vertreten. Und das ist quasi diese Fahrradmacht Bayern. Und dann kennt man ja verschiedene, Sie haben schon eine genannt, verschiedene Erfindungen. Man kann das motorisieren, das Ganze. Es hat übrigens auch ganz früh Elektroräder schon gegeben, sogar Elektro, dann später Elektrolastwagen und so. Aber diese Entwicklung wird nicht weitergeführt, weil das Benzin immer so billig war.
Ja. Das waren andere Zeiten.
Ja, und das hätte von der Technik her hätte das in die 20er Jahre schon in Serie gehen können. Verrückt, oder?
Ja.
Aber
die Ölindustrie hat auch was verdienen müssen.
Ja, unbedingt. Denen geht es eh so schlecht, wenn man es so hört. Gell? Bis zur heutigen Zeit. Die armen Scheichs. Vielleicht gehen wir heute noch in den Stadt rein und sammeln mal für die Ölmarken. Ja. Ja. Die sind da auch schon gesettelt und können natürlich Geld in die Entwicklung auch investieren. Und dann schlungen ein paar Sachen um, die ganz wichtig sind für das. Also Benzin kann man plötzlich frei kaufen und nicht mehr in der Drogerie. Das hat man nämlich vorher nur in der Drogerie gekauft.
Das heißt, da hat man einen Burm geschickt, gehst in die Drogerie, holst mir bitte Zahnbürstel und nur 10 Liter Sprit bitte.
Genau, aber tauch bitte die Zahnbürstel in den Sprit rein. Und dann darf man diese Motorrad auch ohne Führerschein fahren.
Idee.
Mit Erreichen des 16. Lebensjahres. Und es gibt auch keine offizielle Geschwindigkeitsbegrenzung. Also du könntest theoretisch außerhalb der Ortschaften, muss man sagen, weil innerorts war 30 limitiert. Und außerhalb der Ortschaften war es aber frei. Also da hättest du theoretisch die Motorrad ausfahren können. Was aber andererseits auch nicht viel heißt, weil wenn einmal 1,50 gegangen ist oder so, war das schon viel.
Und viele Straßen wird es nicht gegeben haben, wo das überhaupt gegangen ist.
Ja, also Straßenlöcher zu Genüge, aber Straßen, die so höhere Geschwindigkeit erreicht hätten, eher Mangelware. Trotzdem ist das Bayern 1920 Motorradland gewesen, der erfolgreichste Motorradaussteller im Deutschen Reich und wahrscheinlich auch, wenn man die Nachbarländer dazu nimmt, so in Mitteleuropa, würde ich mal sagen.
Zündapp, Astoria, Eschach, die Franken waren da ganz weit vorne, gell?
Ja.
Wann beginnt es dann, dass die Autos die Vorherrschaft übernehmen in Bayern?
Ja, das dauert lange. Es wird zwar in die 30er Jahre werden schon Autos produziert, halt für die gehobene Bürgerschaft. So ein Ausläufer ist dann der berühmte BMW Barockengel. Das war so eine große Limousine, die so geschwungene Formen gehabt hat. Deswegen hat man gesagt, das ist der Barockengel-Limousine. Wenn man sich einen James-Bond-Film ins Gedächtnis zurückruft oder überhaupt Filmszenen, wo so der König, Ministerpräsidenten chauffiert werden, dann sind das sicher nicht Autos in der damaligen Zeit. Also die gibt es schon in die 30er. BMW baut das auch weiter und war bald Grundganger an dem Barockengel. Nur, und jetzt sind wir bei den eigentlichen Anfängen der Automobilisierung, nur die berühmte Isetta hat BMW halbwegs am Leben gehalten.
Das haben wir schon in die 50er Jahre.
Und da ist es auch, also in die 40er, man muss halt sehen, bis 45 dauert ja der Krieg. In die 30er Jahre hat man die Deutschen ja schon gelockt mit dem berühmten Volkswagen. Jede Familie kann sich einen Wagen leisten. Die sind aber dann im Krieg verwendet worden und zusammengeschossen worden. Und man hat andere Bedürfnisse bis fast in die Mitte der 50er Jahre. Und fährt Motorrad immer noch. Mhm. Ja, also die Mobilitätsgarantie in Bayern ist das Motorradl. Und dann hat es einen Vorfall gegeben, also eine schöne Geschichte einfach ist, der Hans Glas, das war die Dingolfinger, Pilsdinger Landshut.
Der Autopionier eigentlich in der Gegend.
Ja, genau. Hans Glas war Walderhund.
Wieso war der Walderhund?
Ja, weil der einfach ein klasse Unternehmer war. In seinen jungen Jahren hat er viel riskiert auch und hat eine wilde Fahrt eben gemacht, Anfang der 50er Jahre, nach München ins Oktoberfest. Und wie es zurückgefahren sind auf Dingolfing, hat es also Pist ohne Ende. Und dann hat sich der Glas gedacht, das wird jetzt eigentlich nicht schlecht, wenn man doch über den Kopf fährt. Und er hat dann am Straßenrand sind die ganzen Motorradler, die sich jetzt nicht mehr weiterfahren haben, traut, Aquaplaning, Stichwort, sind da gestanden und da hat er sich gedacht, Mensch, ich hätte eine riesen Käuferschicht, wenn ich ein kleines Auto bauen könnte.
Und das ist die Geburtsstunde des Gogomobils.
Wo dann der Glas, also das muss man sagen, der hat ein bisschen eine seitliche Entwicklungslinie gemacht. Die Firma Glas, die geht also auch zurück auf die 1880er Jahre, ist zuerst in Landau und zieht dann nach Dingolfing um, weil in Dingolfing halt, sagen wir bei unseren alten Themen, ein Eisenbahnanschluss war. Und Dingolfing hat immer ein großes Volksfest gehabt und da hat er seine Sämaschinen hinstellen können, weil er eigentlich ein Produzent von Sämaschinen ist. Wahnsinnig erfolgreich. Ich glaube, er hat insgesamt 200.000-300.000 Stück von diesen Sämaschinen gebaut. Und da muss man halt wissen, Selfmade-Man, gell, der fängt an mit 20, 30 Leuten in der Werkstatt und hört auf mit einigen Tausend in seinem Betrieb.
Das heißt, damals ein richtiger, richtiger Großindustrieller schon.
Ein Riese. Für Niederbayern insbesondere, es war die größte, mit Abstand größte niederbayerische Fabrik. Und ja, der steigt nach dem Krieg ein auf die Roller, weil er das in Rotterdam in Italien gesehen, dass die mit Vespa und so, dass das recht gut funktioniert. Und dann bauen sie Roller, aber die haben damals eigentlich, von daher ist die Geschichte, die ich vorher erzählt habe, wie der Italiener sagt, sie non è vero, ich bin nicht Trovato, wenn sie nicht wahr ist, ist sie gut erfunden. weil eigentlich haben sie das schon gewusst, dass diese Kabinenroller für sie nur ein Zwischenschritt sind für die Automobilisierung. Und das passiert dann ab 1953, wird dann aus die Zweiräder, während dann auch die Autos, also relativ knapp vom Abstand her. Und das ist das erste Auto, das kommt, ist dieser, Gogo, den man im Kopf hat. Sie haben vorher gesagt, das trifft er, das ist der Trabi der Bayern. Mhm. So schaut er ungefähr aus.
Also für uns zwar, wir sind ja eher also keine Kinder von Traurigkeit, was das Gewicht angeht. Also ich hätte schon ein bisschen meine Bedenken, wenn ich mich in so ein Gogo-Mobil sitzen würde, ob er mich überhaupt erpackt.
Ja, also beim Gogo-Mobil kann ich einer sagen, ich habe ja eins im Museum stehen, wo man sich einsetzen darf. Gell? Mhm. Und ich animiere, wenn ich irgendwelche Stargäste da habe, die animiere ich auch immer, dass sie sich einsetzen, aber ich steige selber nie ein. Weil ich eins weiß, also der Gogo-Mobil ist tatsächlich, wie Sie gesagt haben, nicht unbedingt eine Frage der Größe, du kommst dann schon irgendwie ein, aber es ist eine Frage der Breite dann da drin. Also das geht schon eng her, ist aber im Gegensatz zu allen anderen Kleinwagen, die relativ zeitgleich auf den Markt kommen, ist der Gogo ein Viersitzer. Alle anderen sind mit Ausnahme Zündapp produziert auch ein Auto verrückterweise, nämlich den Janus. Der ist auch ein Viersitzer. Aber zum Beispiel.
Was der Janus, weil er nach links und nach rechts gleichzeitig schaut, oder warum?
So ähnlich. Also der hat, das sind zwei zusammengesetzte baugleiche Teile. Also der hat nicht ein Vorderteil und ein Hinterteil, sondern die sind quasi gleich. Hat dann, glaube ich, auch einen Mittelmotor gehabt und so.
Ah, das heißt, man kann dann das Lenkrad von einer Seite auf die andere tun und dann spart sich rückwärts gegangen.
Ja, da haben sie sich dann schon entscheiden müssen, wo das Lenkrad hinkommt. Aber er ist auch ein Viersitzer und Janus sollte, weil diese zwei Köpfe zusammengefügt sind und weil zwei nach vorn schauen und die anderen zwei nach hinten.
Das ist sicher hervorragend für Leute, die zu Reisekrankheiten neigen.
Ja, und das ist auch einer der Gründe gewesen, warum das Fahrzeug kein Erfolgsmodell geworden ist. Das ist ein Beleg dafür, dass nicht alles, was aus Nürnberg kommt, ein Erfolgsmodell wird.
Aber es klingt jetzt so, es waren die ersten Erfolgsmodelle dann eher so kleine Autos gewesen. Und das verbindet man halt ja überhaupt nicht mit dem bayerischen Auto.
Nein, aber das müssen Sie sich halt vorstellen. Das war auch dieser eigentlich geniale Verkaufsgedanke, den der Glaser aber auch andere gehabt haben.
BMW Medisetta halt auch.
Ja, bei BMW muss man halt immer wissen, BMW ist ein Flugzeughersteller, genauso wie Messerschmitt. Und beide dürfen nach dem Krieg kein Flugzeug bauen. Eben weil wir einen Krieg verloren haben und weil die Aufrüstung ja lang nicht möglich war. Und dann suchen sie die halt so Sachen, was man machen kann. Bei Dornier ist dasselbe. Dornier, die produzieren dann aber nicht Fahrzeuge, sondern produzieren Textilmaschinen, Webstühle bis heute. BMW sattelt dann, hat also vor dem Krieg auch schon Motorrad baut, so ein Spitzenmodell. Ich habe da ein Beutel mitgebracht.
Mein Gott, wann Sie es nur sehen könnten, liebe Zuhörer, ein Traum für jeden Motorradfan.
Der Wahnsinn, gell? Also so ein schönes Motorrad, das aus den 20er Jahren, berühmte R32.
Das ist so das platonische Ideal von einem Motorrad für mich.
Aber wenn Sie auch sagen, der hat 8,5 PS, hat er gehabt, war also für unsere heutigen Verhältnisse nicht hochmotorisiert. Sie ist aber auch 85 gegangen und das ist, wie gesagt, für damalige Straßenverhältnisse war das eher halsbrecherisch. Und dann kommt eben, also nach dem Krieg, die berühmte BMW Isetta, die ja keine BMW-Entwicklung ist, sondern die Entwicklung einer italienischen Firma, die 1:1 aufkauft wird. Da wird ein fertiges Auto wird da gekauft.
Es lizenziert halt, also richtig wie Franchise-Unternehmen quasi.
Ja, eigentlich, also das wäre jetzt, würde jetzt für BMW sagen wir mal so, zu positiv wird das ausgedrückt. Die haben es einfach abgekupfert.
Ach so.
und zwar 1:1. Und ja, das, sie haben es dann selber gebaut natürlich. Und das war der Einstieg in diese Kleinwagengeschichte. Und weil wir vorher noch bei den Flugzeugbauern waren, die Isetta ist halt im Grunde, da sieht man es halt auch noch, aber die schaut ja aus wie ein Cockpit vom Flugzeug. Mhm. Ja. Und warum funktioniert das? Wie es die Geschichte vom Glas besagt, die Leute haben die Schnauzen voll vom Motorrad fahren und wollen nicht mehr von der Witterung abhängig sein und möchten die Familie mitnehmen. Und es ist ja der Traum, und den haben alle frühen Werbefilme, scheint es auf, der Traum mit der Italienfahrt. Man fährt das erste Mal in seinem Leben in Urlaub.
Über den Brenner.
Ja, über den Brenner. Und auch wenn es da oben schon raucht, weil ein Horst gelaufen ist, der Gogo oder die Isetta.
Kenne nur wilde Geschichten von meinem Vater, der eine Nachkriegsgeneration ist, wie es da mit Sack und Pack und mit Haustier und 4 Geschwister im kleinen Auto über den Brenner, und dann sind Bremsen wieder heiß geworden beim Runterfahren und geliert hat es. Muss ein Riesengaudi gewesen sein.
Ja, aber ein wichtiges Erlebnis auch für diese, sage ich mal, das ist die Geschichte, die wie keine andere für das Wirtschaftswunder halt steht. Dann, dass man nach dem Krieg, nach dem verlorenen Krieg, jetzt relativ schnell eigentlich wieder auf die Füße kommt und in Urlaub von gratis war.
Und es war ja das, was Bayern erst so richtig in sich verbunden hat, weil plötzlich war auch der Bayerische Wald für jedermann erreichbar. Ja. Plötzlich bist du an einem Tag halt ganz easy fast vom Wald auf Franken und wieder zurück.
Ja, und wenn es dir passt sozusagen mit den Zwischenstopps, die dir passen, du bist nicht von der Eisenbahn abhängig und bist nicht von den Busse abhängig, die uns natürlich schon gegeben, sondern du bist individuell, kannst das machen. Und das ermöglicht halt diese super günstige Kleinwagen, den sich auch der Arbeiter leisten kann. Das ist ja die Zielgruppe, die Angestellten und die Arbeiter. Und gerade beim Gogo, da gibt es Zahlen aus der Nachkriegszeit, wo man also sieht, dass den zu 70% Arbeiter gekauft haben. Also es war wirklich das Auto des kleinen Mannes.
Schon von der Größe her?
Ja, von der Größe her. Und dann hat es gegenüber allen anderen Kleinwagen hat es den Vorteil gehabt, dass die Betriebskosten so niedrig waren. Hm. Es hat keine 3 Liter gebracht, das Auto.
Warum fahren wir nicht alle Gogomobil?
Ja, das ist, weil wir halt dann alle zu dick geworden sind.
Dann nehmen wir halt endlich einmal ab.
Ja, und halt von den kleinen Autos wieder weggekommen sind und auch halt ein Statussymbol.
Sie haben schon gerochen, wo meine Frage, worauf die abzielt, nämlich, weil Bayern verbindet man mit Großkarossen, mit eben Statussymbolen, mit Luxusautos, also jetzt nicht Ferrari, Lamborghini, Bugatti-mäßig, aber halt die Stufen drunter. Also wer was erreicht hat im Leben, der fährt, wenn er kein Mercedes fährt, BMW, Audi, und das gefühlt weltweit. Mhm. Wann fängt das an? Weil das ist ja eigentlich das, was wir heute unter bayerisches Auto verstehen. Nicht so ein kleiner Cinquecento-Abklatsch oder noch kleiner, sondern
ganz
Karossen.
Spät kommt das. Aus dem Grund, weil man mir bis weit in die 60er Jahre, ich hätte jetzt bald gesagt, Strafzölle gezahlt haben, aber im Grunde war es sowas. Halt als Folge des Zweiten Weltkrieges sind die deutschen Produkte mit hohen Aufschlägen belegt worden, währenddessen die Italiener und die Franzosen, und die haben ja auch, wie wir heute auch schon gehört haben, ernstzunehmende Autofabrikanten ohne irgendwelche Aufschläge in Deutschland ihre Autos verkauft. Ja. Also wir reden ja so, ich sage mal so roundabout bis 1965, wenn wir Verkaufszahlen von deutschen Autos nennen, reden wir eigentlich zu einem ganz hohen Prozentsatz vom Absatzgebiet Bundesrepublik Deutschland. Ja.
Und wann beginnt jetzt in diesem Zeitrahmen die wirkliche Autobauerzeit oder die Vorherrschaft von BMW? Weil vorher, es gibt schon in die 20er Jahre Fahrzeugwerke Heinle und Wegelin, es gibt die Dieselmotorenfabrik in Augsburg, es gibt die Bayerischen Autowerke in Dreinreuth, es gibt das Minimus-Fahrzeugwerk in München, Stallion Cars in Fürth. Wo sind die alle hin, und warum gefühlt gibt's jetzt bloß noch BMW und Audi?
Die sind alle in der Versenkung verschwunden. Man kann ja das aktuell auch beobachten. Wenn du dran denkst, vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, ah, jetzt, wenn die Elektroautos kommen, wird endlich die Vorherrschaft der großen Firmen gebrochen und es gibt dann ganz viele kleine, die was bauen können. Konzentrationsprozess läuft natürlich längst. Ja. Also, wie passiert das? Das passiert wieder in die 60er Jahre, wo jetzt gesellschaftlich auf den Aufschwung auch nochmal was draufgesetzt wird. Jetzt hat man mehr Erspartes und kann sich schon mehr leisten und es kommen diese Gedanken Statussymbol und so weiter auf und das befördern dann auch die Automobilfirmen, weil die sehen, dass eigentlich zu Anfang der 60er Jahre die Nachfrage befriedigt war. Jeder, der ein Auto haben wollte
und sie uns leisten hat können,
hat's gehabt. Also muss man auf Werbung setzen. Jetzt ist also in der deutschen Industrie setzt jetzt auch die Werbung ein. Das war vorher alles relativ lustig, wenn man sich das anschaut. Also Werbeprofis sind da nicht viel unterwegs gewesen. Im Gegensatz zu die USA zum Beispiel.
Oder im Gegensatz zu die Bierbrauer aus München.
Ja, unbedingt. Und also da setzt das ein und es wird die Nachfrage nach diesen Mittelklasse-Modellen geweckt. Und wenn du jetzt sozusagen, wenn du deinen Betrieb behalten hast wollen, hast du wahnsinnig viel Geld in die Hände nehmen müssen. Weil es langt dann nicht nur noch ein oder zwei Modelle. Du brauchst jetzt ein Cabriolet, du brauchst ein Coupé, du brauchst ein Kombi. Es kommen schon die ersten Kombis auf. Und du brauchst Investitionen. Und
da das heißt, die Industrie wird erwachsen sozusagen.
Die Industrie wird
diversifiziert sich.
Ja, du brauchst Forschungsabteilungen. Mhm. Wer kann sich eine Forschungsabteilung leisten? Und das ist aber auch die Zeit, wo sie in Bayern entscheidet, wer überlebt und wird der Marktführer. Und wenn einer jetzt sagt, dass BMW mehr Glück wie Verstand gehabt hat, dass er sich da durchsetzen hat können, streicht uns hoffentlich der Herr Chefredakteur nicht aus. Aber es ist wirklich wahr, BMW wird da auch nicht widersprechen. BMW hat zwei große Hürden überwunden, nämlich noch in die 50er Jahre war eigentlich alles vorbereitet, dass Mercedes-Benz BMW übernimmt. Das ist jetzt die Zeit, ab Ende der 50er gibt es jetzt diese Übernahmen und Übernahmekämpfe. Speziell schon mit Aktienmehrheiten spielt eine gewisse Rolle. Und da war in München eine legendäre Aktionärsversammlung, wo die Übernahme von BMW vorbereitet war, durch Mercedes-Benz, unterstützt von der und finanziert von der Deutschen Bank. Und wo ein Mann, der später für BMW eine große Rolle spielt, auf der Seite der Bösen aus BMW-Sicht war, nämlich der Quandt selber. Der hätte das alles einfädeln müssen. Und auf der Aktionärsversammlung, da muss man auch wissen, das waren damals noch nicht die Hyperbonzen, sondern es waren viele kleine Münchner Kleinaktionäre. Und da ist dieses Übernahmeangebot unterbreitet worden und ich spitze jetzt ein wenig zu und fasse zusammen, aber da ist man auf die Münchner Sturheit und wahrscheinlich war einer Föhn gestoßen und die Münchner haben gesagt, bevor Mercedes-Benz BMW übernimmt, lasst man mir BMW zugrunde gehen. Auch wenn wir mir die Aktien verlieren. Heute unvorstellbar, aber das ist damals so passiert. Und der Quandt hat da seine Liebe gefasst zu BMW und hat gesehen, Mensch, da steckt da sicher eine Kraft in der Firma drin, da investiere ich mein Geld lieber da. Und dann kommt wenige Jahre später der BMW 1500, das ist der erste BMW, der ausschaut, wie wir es kennen, BMW, mit der Motorhaube, die in der Mitte beim Grill da ein bisschen angekommen ist. Und der bringt dann für BMW den Durchbruch. Aber es hat einen großen Konkurrenten gegeben. Das ist in Bayern, das ist die Firma Glas. Mhm. Die Firma Glas, der tut mir halt absolut Unrecht, weil man so nur mit C-Maschinen und mit dem Orner Coco da in Verbindung bringt. Glas hat in die 60er Jahre eine absolute Spitzenproduktpalette. Ich habe es da mal aufgeschlagen, die vier wichtigsten Modelle, die da waren. Der schönste eigentlich schaut aus wie die amerikanischen Modelle. Glas 1300 GT Cabrio, eine Legende mit Spitze von 186 Kilometer. Also da sind die Höchstgeschwindigkeiten auch hochgegangen. Und
weil es viele Leute gibt in Bayern, die was pressiert.
Unbedingt. Und auch wenn es nicht wirklich pressiert, dann kann man sich selber auch so viel Druck machen, dass es dann pressiert. Vor allen Dingen, wenn einer von der Überholspur nicht runterfährt. Also da gibt es wunderschöne Autos, hat seinen Grund darin, dass man das Design und die Karossen in Italien herstellen lässt, weil das kann man jetzt nicht sagen, was man mag, die wirklich schönen Autos werden in Italien designt, aus meiner Sicht, und das hat Pietro Furo in Turin besorgt, der übrigens auch für die heute wieder legendäre Marke Borgward die Designs gemacht hat. Mhm. Ja. Und das hat aber dann die damalige Industrie ein bisschen erschreckt, weil der Erste, der weggeschwommen ist, war Borgward. Ja. Und jetzt ist man ein wenig hellhörig geworden und man hat das auch erkannt, die bayerische Politik hat das erkannt, damalige Ministerpräsident Goppel, der gesagt hat, wir werden nicht drei Autofirmen durchbringen in dem Land.
Und das, was war die zweite? War dann Audi schon?
Audi war schon da.
Die und sind ja aus dem Osten gekommen, oder?
Die Audi sind aus Osten gekommen, aus Zwickau. Die Firma Horch, sie haben schon gesagt, Audi heißt Horch. Und dann haben sie halt vier so Firmen. DKW ist auch so ein relativ berühmter Motorradhersteller gewesen. Die haben sie zusammen da. Und deswegen die vier Ringerl, vier Firmen, die sie zusammenschließen. Und dann ist aber das relativ schnell an Mercedes-Benz gekommen. Und das war übrigens auch bei BMW der Fall gewesen. Das wissen wir halt, weil die Firmenarchive geöffnet haben. Mercedes-Benz hat BMW liquidiert. Hm. Gell? Also nichts irgendwie weiter produziert oder so. Das war weg gewesen. Hm. Und Audi haben sie ein wenig mitkommen lassen, weil sie Transporter braucht haben. Die sind vor allen Dingen in so Kleinlaster sind in Ingolstadt produziert worden. Und also da ist dann eben dieser Wettbewerb da. Politik sagt, Leute, schließt euch zusammen. Und jetzt werden es wahrscheinlich auch nicht glauben. Das Angebot ist zweimal an den Hans Glas gegangen, dass er BMW übernimmt und dass er Audi und übernimmt. Und
der wollte nicht.
Er wollte nicht.
Ich hab gedacht, der war so ein wilder Hund und so ein gerissener Geschäftsmann. Ja. Der hat seinen Instinkt ein bisschen verlassen anscheinend.
Wer macht in seinem Leben keinen Fehler? Bis dahin hat er das gut entschieden. Man weiß nicht so recht, wo es dahinter steht. Er war schon in die 70er, gell? Muss man sich auch sowas andauern in dem Alter. Offenbar hat er zu seinen Söhnen nicht das rechte Zutrauen gehabt. Wenn der, sag ich einmal, 30 Jahre gewesen wäre, hätte der Glas zugeschlagen und hätte es genommen. Und kein Mensch hat halt BMW kennen. Und München war vielleicht das alte München und das moderne München war Dingolfing. Ja, es ist dann anders gekommen. Glas hat, also BMW hat dann Glas übernommen, hat 1967 hat versprochen, die schönen Glasmodelle weiterzubauen. Es ist nur der GoGo noch weitergebaut worden bis in die 70er. Die anderen Modelle sind eingestampft worden und der BMW-sche Einheitsbrei, Entschuldigung an alle BMW-Fans, sage ich jetzt schon, gell? Der BMW-sche Einheitsbrei ist da über die Produktionen da gestülpt worden. Ich bin halt ein wenig ein Glas-Fan, gell? Weil erstens haben sie das italienische Design gehabt, zweitens muss man sich das vorstellen, uns Niederbayern wird ja immer gern ein Minderwertigkeitskomplex eingeredet, aber was BMW dann auch ausmacht, sind diese ganz herausragenden Ingenieure und Arbeiter in Niederbayern, sagt auch der BMW-Produktionschef, der sonst gutes Haar an Glas gelassen hat und sagt, das ist unbezahlbar. Die 4000 waren es damals, die 4000 Arbeiter von Glas in Dingolfing. Und das setzt zusammen mit einer Staatsbürgschaft von 50 Millionen, das waren damals Milliarden, gell, mit heute in Verbindung gesetzt, setzt die Grundlage für das BMW von heute.
Das und Stichwort Milliarden, das ist ein Milliardenkonzern, der macht dreistellig Milliarden Umsätze jedes Jahr. Auch Audi, gigantischer Konzern. Mhm. Also es klingt jetzt so, als wäre es eher einfach Zufall gewesen, dass das alles in Bayern halt aufgekommen ist. War das so? Ich meine, hätte es nicht auch in Thüringen oder in Nordrhein-Westfalen entstehen können, diese riesige Autoindustrie?
Also in Thüringen nicht. Wir haben ja das Beispiel Zwickau gehabt. Horch, Audi, Zwickau. Die gingen in den Westen, weil es nicht in die russische Besatzungszone, weil sie sich da nichts ausrechnen. Das muss man auch immer in typisch bayerischer Bescheidenheit sich ins Gedächtnis zurückrufen, dass wenn man mir nicht amerikanische Besatzungszone geworden waren, sondern russische Besatzungszone, dass es uns genauso gegangen war wie in der DDR. Das ist das Alpha und Omega.
Und das Romeo.
Und das Romeo, dass man das Glück gehabt hat, mit den Amerikanern da zusammenzukommen. Muss man auch in heutiger Zeit, wo wir uns ja wegen schwerer werden, muss man einfach so sagen.
Und wird denn Bayern ein Autoland bleiben? Sie haben es angesprochen, vielleicht ist das jetzige Auto Ihr letzter Verbrenner. Ein Verbrennerverbot steht immer noch in Aussicht. Mhm. Dann immer, man muss dazu sagen, gefühlt ändert sich das jeden Tag. Es gibt von amerikanischer Seite weltweit jetzt Zölle, die treffen vor allem auch die deutsche Autoindustrie. Jetzt, wer weiß, liebe Zuhörer, wie die Situation ist, wenn Sie das hören, vielleicht hat sich die Welt schon wieder um 180 Grad gedreht oder schon mehrfach um 360 Grad gedreht.
Das hängt, glaube ich, stark von der Gefühlslage beim Präsidenten Trump ab.
Aber wie geht's weiter? Wird denn Bayern ein Autoland bleiben oder wird es irgendwann so kommen, dass man sich vielleicht was Neues überlegen sollte, weil die Chinesen drängen auf den Markt mit billigen Elektroautos. Mhm. Die bayerischen Elektroautos machen jetzt noch nicht so von sich reden. Mhm. Alles wird teurer, die Wirtschaft schwächelt. Sie als Industriehistoriker, wie geht's weiter?
Es wird einen Konzentrationsprozess geben. Also die Geschichte mit den Zöllen, das glaube ich, ist auch nicht, auch wenn es schwankt, das ist nicht so schnell Weg zu kriegen. Wenigstens solange der in die USA Präsident ist. Es wird einen Konzentrationsprozess geben. Dazu kommt, dass man die Entwicklung mit die Elektroautos, sagen wir mal ja so, dass wir da nicht unbedingt an vorderster Front und an der Spitze der Technik marschiert haben. Das wird uns schaden, das ist ganz klar. Man macht sich einer, glaube ich, keine Gedanken, was das bedeutet, Wechsel von Benzin auf Elektro, ist von der Zulieferindustrie, von den Kundendienstleistern,
Infrastruktur,
wird was ganz was anders sein. Also in der Dimension, wie wir es jetzt haben, glaube ich nicht, dass man das in die Zukunft transportieren kann. Es wird natürlich was bleiben, keine Frage. Also da bin ich ganz optimistisch. Dazu sind wir Bayern ja traditionell ja auch zu gute Werber für das. Es wird was bleiben. Was man vielleicht an der Stelle noch ein bisschen zurückgreifend und zum Beispiel beim Beispiel Werbung sagen kann. Wir haben jetzt Audi ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Audi macht ja in die 70er, 80er Jahre ein Wahnsinnssprung und das hat ganz viel mit Werbung zu tun und der Sprung ist da auch wörtlich zu nehmen, was Audi sozusagen in diesen Hightech-Sektor Vorsprung durch Technik katapultiert, sind eigentlich zwei Sachen. Zum einen der Walter Röhrl mit dem Audi Quattro und seine legendären Erfolge und das andere ist ein Werbespot, der unwahrscheinliche Auswirkungen positive gehabt hat. Jeder hat ihn, glaube ich, noch im Gedächtnis. Das ist der Audi Quattro, der auf die Skisprungschanze, also da, wo die anderen runterflitzen, aufgefahren und ohne durchdrehende Räder und so oben zu stehen kommt. Und so viel noch zum Thema Wettbewerb und zum Thema Audi. Die genialste Werbung der die deutsche Industrie jemals hervorbracht hat.
Ja, und so viel zu Ihrer Anfangsthese oder der Ihres Vorfahren, die Bayern können keine Autos bauen.
Ja, also der kann halt, mein Großvater ist relativ früh gestorben, das hat er halt nicht vorhersehen können.
Ja, wir sind ja schon wieder am Ende unserer Folge. Dann hoffen wir vielleicht, dass sie mit den Zöllen doch noch was ergibt, weil wir haben es ja bei der Donau schon gesehen und beim Salzhandel, wir haben es auch beim Handel über den Goldenen Steig im Bayerwald gesehen. Sobald der Handel mit dem Ausland nicht mehr funktioniert und die Zölle zu hoch werden, geht es in die Binsen.
Für alle, muss man auch dazu sagen.
Toi, toi, toi. Schauen wir, dass wir durchkommen. Schauen wir, dass Bayern vielleicht doch ein Autoland bleibt. Sonst muss ich was Neues überlegen. Und bis dahin würde ich sagen, solange wir nur einen Verbrenner haben, machen wir jetzt nur eine schöne Spritztour, oder? Fahren wir auf Italien.
Ja, unbedingt.
Fahren wir mal Ihr Auto in Ihr Heimat. Dann und hoffentlich in ein paar Wochen sind wir wieder zurück aus Italien von unserer Spritztour. Und dann hoffen wir, wenn es wieder einschalten, wenn es dann wieder heißt, ein Bayer und ein Halber. Mit mir, Johannes Munzinger, eurem halben Bayern und mit Dr. Richard Löbel.
Wiederschauen, für Gott beieinander.
Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob? Dann schreibt uns gerne an podcast@mgbayern.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Ein Bayer und ein Halber, historische Zeitreisen mit Dr. Richard Löbel ist ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern. Host und Recherche, Johannes Munzinger und Dr. Richard Löbel. Konzept, Dr. Richard Löbel, Johannes Munzinger und Martin Wanninger. Redaktion Johannes Munzinger. Produktion Anja Kurz. Sprecherin Katharina Czaba. Mit Musik von Score Squad über Sound Taxi. Besonderer Dank an Walter Berndl.